Könntest du mir mal einen Gefallen tun und einen kurzen Blick auf meinen Lebenslauf werfen?
Dein Lebenslauf, wieso das? Willst du wieder arbeiten gehen?
Ja, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, weißt du, den ganzen Tag allein in diesem Keller zu hocken. Ich will ehrlich zu dir sein. Mir kommen langsam sehr merkwürdige Gedanken.
Wirklich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Und krieg ich damit einen Job oder nicht?
Du solltest deinen Lebenslauf vielleicht nicht mit einem Textmarker schreiben.
Ja? Aha.
Und welcher von den kleinen Strolchen warst du?
Onions, von Millionen Menschen geliebt, bis der Bastard Alfalfa mir alles versaut hat.
Also das hier, das würde ich echt streichen, denn das mit der NASA werden sie sicher nachdenken.
Ach, lass mal bitte meine Sorge sein. Du sollst nur die Rechtschreibung und die Grammatik überprüfen und nicht jedes kleine Detail pingelig kontrollieren.
Okay, verstanden. Du hast Space Shuttle Commander falsch buchstabiert.
Dankeschön.
Oh, das war laut. Jetzt platzen euch die Ohren gleich zu Anfang und ihr seid alle taub, aber mit dabei und wach. Herzlich willkommen, liebe Dead-Geflüster-Gemeinde, am heutigen Tag, wann auch immer dieser ist. Für uns ist nicht Donnerstag, mal wieder nicht Donnerstag, aber das kann ich erklären, warum. Diesmal lag es an mir und nicht an Ingo, wie üblicherweise. Nein, heute ist Freitag, 14 Uhr, wunderbare Zeit. Der Tag vor dem Urlaub, der Tag alleine mit drei Kindern für zwei Wochen. Ich ghoste jetzt gerade live, wie meine Ehefrau mich verlässt für zwei Wochen. Vielleicht auch für immer, man weiß es nicht. Und Richtung US und A fliegt, um dort mal richtig aufzuräumen und den Amerikanern beizubringen, wie man Schule macht. Auf der anderen Seite dieser nicht Welt, aber Region sitzt der Ingo. Und der hat einen Plan von dem, was wir heute besprechen wollten. Wir haben es geteasert und damit wir es nicht verpassen, gibt es auch die Teaserfee und über die wird heute auch gesprochen. Ich sage Hallo und grüezi wohl, Ingo.
Hi ho, diggity. Ich hätte auch schreien können, aber ich habe es mir einfach verkniffen. Ich denke, die Leute sind schon wach. Ja, es geht gut los. Also Alex ist überarbeitet und müde. Ich bin leicht auf einem Chlortrip, weil meine Frau kurz bevor ich angefangen habe aufzunehmen, im Nachbarzimmer, welches das Badezimmer ist, Chlorspray verteilt hat, was ich dadurch mitgekriegt habe, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas komisch riecht. Dann erstmal im Büro rumgeguckt habe, was hier so passiert und dann festgestellt habe, ach, das riecht nach Chlor. Gut, also es läuft. Ich habe vergessen, was du gerade gesagt hast, das geht wirklich gut los. Nein, der Teaser war, dass wir über Höflichkeit und sozusagen der Aufhänger war Bitte und Danke, was das in der Erziehung für eine Bedeutung hat, was uns wichtig ist, worauf wir achten wollen. Also bei dir, worauf ja, du schon achtest und bei mir, worauf ich Wert lege und was mir wichtig dann ist. Und ja, das Geschenk für die Wettbewerbsgewinnerin und einzige einsendende Person wird noch besprochen. Aber dazu später, das ist der Teaser, den klären wir später auf, würde ich vorschlagen.
Das finde ich alles großartig und das machen wir auch genau so. Ich freue mich. Ich muss jetzt nur noch mal kurz hier auf die vernünftigen Einstellungen beim Flightradar 24, dessen Silver Premium Mitglied ich ab sofort bin, umstellen. Ihr kriegt also gerade live mit, wie ich hier die Welt verbessere. Und jetzt verstehe, wie schnell und hoch meine geliebte Ehegattin fliegt. Das war jetzt unhöflich, oder? Dass ich einfach so innerhalb des Themas ein anderes Thema angeschnitten habe und dir nur im halben Ohr zugehört habe.
Unkoordiniert, nennen wir es erst einmal unkoordiniert, aber du kannst vielleicht dann gleich auch deine Misere und vielleicht ist das Thema für in zwei Wochen, weil für nächste Woche haben wir schon ein anderes Thema.
Was ist in zwei Wochen für eine Misere?
Naja, wie überarbeitet und fertig du vielleicht bist.
Ach so, ja, also ich finde viel spannender, dass mir vorausgesagt wird, dass ich dadurch, dass ich jetzt mit den Kindern alleine bin, und ich muss auch sagen, ich hänge das an den großen Nagel und oder hänge das an die große Glocke und mache da natürlich ein riesen Brambamborium drum, aber in Wahrheit ist es einfach scheißegal. Ich bin jetzt einfach nur alleine, das heißt, wir teilen uns die Arbeit nicht mehr. Das ist das Einzige, was mich wahrscheinlich anstrengen wird, weil alles alleine zu machen und sich nicht auf einen anderen verlassen zu können und einen zweiten an der Seite zu haben, bin ich nicht gewohnt und ist für die, die es tun, und ich kann es immer nur wieder sagen an alle Alleinerziehenden oder quasi Alleinerziehenden oder Pseudo-Alleinerziehenden, Hut ab, ich habe größten Respekt vor den nächsten zwei Wochen. Ich freue mich aber drauf und ich werde gerne berichten. Nächste Woche ist ja dann schon der Zwischenstand. Wir können ja schon mal teasern. Nächste Woche ist Halloween und deswegen werden wir eine Halloween-Folge machen.
So sieht's aus.
Da werde ich dann aber mehr über Halloween und über das, was wir vorhaben, sprechen. Vielleicht aber auch völlig gerädert sein, weil ich als Vater, als schwer arbeitender, Geld nach Hause bringender Vater mich um die Gören kümmern muss.
Ja.
Nein, ich freue mich drauf, ich habe Bock drauf. Damit ich nicht in ein Loch falle, habe ich dir auch gerade schon gezeigt, was ich vorbereitet habe. Ich habe so einen kleinen Wochenplan geschrieben, dass ich da nicht so ganz unvorbereitet reingehe. Das Einzige, und ich glaube, damit stelle ich mir viel mehr ein Bein, ist, dass ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, wann ich was kochen werde. Und zumindest meine Kinder sind sehr wählerisch. Sie sind keine Sommeliers, aber sie essen nur Bestimmtes. Und damit wird es schwierig, denen entsprechend Genüge zu leisten. Vielleicht mache ich es und dann können wir auch gleich zum Thema überleiten, so wie man es früher gemacht hat. Da wird was auf den Tisch gestellt und wer Hunger hat, isst und wer nicht, geht hungrig ins Bett.
Und wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Genau so ist es.
Genau, genau. Und deswegen überleiten. Denn wir wollten uns über Höflichkeit und soziales Gebaren so ein Stück weit unterhalten. Und ein Punkt wäre zum Beispiel gleich, dass ich meinen Kindern nicht aufzwinge, nur weil wir irgendwo sind und es höflich ist oder weil irgendwer sagt, es sei höflich, dass sie essen, was auf den Tisch kommt. Bei uns gibt es das nicht. Wir versuchen es natürlich einzuschränken und auch mehr anzubieten. Aber die Erwartungshaltung von Menschen, dass sie gekocht haben und die Kinder mäkeln dann rum, und das sei unhöflich oder gehöre sich so, das zieme sich nicht, unterstütze ich leider nicht. Sondern meine Kinder dürfen natürlich auch einen Geschmack haben und Vorlieben haben und die dürfen sie dann entsprechend auch anbringen. Was wiederum dann nicht geht, ist, was eins meiner Kinder ganz gerne macht, dass es lautstark verkündet, wenn es etwas nicht essen möchte, in Form von Würge-, Kotz- und Spuckgeräuschen. Das ist eklig.
Ja. Also da muss, also, ich weiß nicht, ob ich das okay finde, dass deine Kinder nicht alles essen müssen, was auf den Tisch kommt, weil, zweiter Kindheitsspruch, du weißt aber schon, dass in anderen Ländern, ich sage jetzt bewusst nicht wo, weil es nicht mehr politisch korrekt ist, die Kinder verhungern und du hier deinen Rosenkohl verschmähst.
Ja, bei den Is meinst du oder bei den Es oder bei
den As in dem Fall, glaube ich. Bei mir war es, als ich klein war, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich den Spruch wirklich gehört habe, aber irgendwo.
Aber ich hätte jetzt erwartet, dass du richtig einen draufsetzt und bei den N sagst.
Ja, nee.
Aber so sind wir nicht, deswegen machen wir das nicht. Nee, auch das gibt es bei uns natürlich nicht. Auch diese Sprüche, ne? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, weil in anderen Ländern, kann man ja verallgemeinern, hungern Kinder. Damit rettet man die Welt nicht, sondern eher mit einem vernünftigen Umgang mit Mengen und mit dem, dass man es zu schätzen weiß, was da auf den Tisch kommt. Wir reden auch, ohne es bildlich zu untermalen und zu unterstützen, auch darüber, wo Fleisch herkommt. Also ich habe noch keine Schlachtervideos beim Essen gezeigt. Aber zumindest wissen meine Kinder, dass die Salami so nicht am Baum wächst oder nur aus dem Regal kommt, sondern dass dafür ein Tier großgezogen wurde, unter welchen Umständen auch immer, und dann eventuell, oder nicht eventuell, sondern auch wirklich getötet wurde. Das hilft, glaube ich, der Sache viel mehr als falsche Höflichkeit oder falschen Respekt vor irgendwelchen
Dingen. Bewusst konsumieren. Und ich bin, um eigentlich wieder einen Bogen zu schlagen zu dem, was du sagtest, dass die Kinder nicht alles essen müssen, der Höflichkeit wegen und ähnliches. Als Erwachsener macht man das ja ganz genauso. Also ich esse ja auch nicht zwangsläufig irgendwas, was mir nicht schmeckt, dann im Zweifelsfall. Also ich probiere es vielleicht. Und das ist auch das, wo meine Frau und ich uns einig sind, dass unsere Tochter dann eben mal probieren muss, um dann sagen zu können, das schmeckt mir nicht. Und wenn es ihr nicht schmeckt, dann schmeckt sie eben nicht. Dann ist das so. Also es gibt den Rosenkohl, den ich vorher angesprochen habe. Das ist das, was ich nicht gerne esse. Und ich vermeide es auch, wo immer ich kann. Also eigentlich immer. Weil er wird im Zweifelsfall in den Rand geschoben und einfach liegen gelassen. Weil ein weiser Spruch meiner Frau, ob ich es esse oder nicht, landet so oder so im Klo.
Aus Hackepeter wird Piepse später.
Ich merke schon, wir sind heute wieder qualifiziert und hochwertig unterwegs. Der Bildungsauftrag ist im Grunde schon getroffen und es kann nur noch bergauf gehen.
Na ja. Findest du es denn so schlimm, dass es jetzt noch auf bergauf geht?
Nein.
Wir sind schon...
Ich finde, wir sind schon in High-Performance-Modus. Es kann sein, dass euch das nicht gefällt, aber das ist High-Performance-Podcast. Alles andere ist Quatsch.
durchgehender Podcast-Climax.
So sieht's aus. So sieht es aus.
Ah. So, und dann haben die Kinder aufgegessen. Und jetzt die Frage an dich. Erwartest du ein höfliches Dankeschön, das hat mir geschmeckt?
Das sag ja ich nicht mal meiner Frau immer, was auch bemängelt wird. Also dazu kann ich nur sagen, auch auf die Frage hin, ob es einem denn geschmeckt hat, kann man immer schön antworten, suchst du Streit? Oder, was auch immer geht, ist, na, hörst du mich meckern oder was?
Weil, warum rülpstet und furztet genau, ihr nicht? Hat es euch nicht gemunden?
Wie der Zentraleuropäer natürlich weiß, nicht gemeckert ist Lob genug.
Ja.
Nein, also tatsächlich also finde ich, wenn einem etwas besonders geschmeckt hat, kann man das natürlich gerne auch sagen. Aber ich finde, wenn du nach jeder Mahlzeit sagst, oh, das war aber lecker, dann verkommt das so ein Stück weit zu einer Floskel. Also dann weiß die Person, die du belobigst, auch nicht unbedingt, ob es denn jetzt also wirklich so war oder ob du es einfach nur sagst, wenn man es halt sagt.
Genau, da wollte ich auch anknüpfen. Ich fände es als Floskel schwierig. Ich finde es wertvoller, wenn meine Kinder irgendwann verstehen, was sie bedingt tun bisher. Ich glaube gar nicht, dass hinter Kochen und dem Tischdecken und dem Aufräumen und dem Bereiten Arbeit steckt. Und wenn sie irgendwohin eingeladen sind, jetzt ist es bei uns alltäglich, dass denen das dahingestellt wird. Wir gehen natürlich mehr und mehr dazu über, dass sie selbst kochen. Kleine Zwischengeschichte. Wenn mein Sohn mittlerweile als Schlüsselkind alleine zu Hause ist, tageweise, weil wir so viel arbeiten und Karriere machen, dann versorgt er sich selbstverständlich selbst. Und er ist sehr stolz, immer wenn man nach Hause kommt und erzählt einem, er hat gekocht, er hat für sich selber gekocht. Und wenn er sagt, er hat für sich selber gekocht, dann hat er sich mit Mühe und Not und einem Hocker ein Glas aus dem Schrank geholt, die Milch aus dem Kühlschrank, also hat dann ein Glas Milch und hat, jetzt halte ich fest, getoastete Toast gegessen.
Ja, naja, aller Anfang ist schwer.
Genau, also wir gehen mehr und mehr dazu über, dass sie halt sich so ein Stück weit selber versorgen, aber wenn es dann eben gekocht wird und Mittagessen hingestellt wird, dann erwarte ich nicht jeden Tag Ehrerbietung und Kniefälle, dass ich gekocht habe oder meine Frau, weil es eben sehr alltäglich ist, wobei wir schon zwischendurch uns sehr ärgern, wenn wir dann zu dem vorher eben diese Auswahl Prozesse durchlaufen, weil irgendwas davon nicht gegessen wird oder dann das doch vielleicht nicht reicht und dann rumgemeckert wird oder Futterneid entsteht oder so, dann bricht es so ein bisschen raus, dass wir sagen, ey, wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit wir uns machen, euch hier mit Essen zu versorgen? Aber so grundsätzlich geht es mir eher darum, dass die Kinder eben Anerkennung dafür haben, dass andere Zeit aufbringen, Liebe aufbringen, Energie aufbringen, um sie zu versorgen oder in der Situation jetzt, wir sind ja speziell bei dem Essen, beim Mittagessen. Und dass es gut geschmeckt hat, finde ich okay und ist auch höflich. Kann man auch auf die Frage antworten, aber das ist keine Floskel, die ich meinen Kindern antrainiere, so, damit sie es immer tun.
Verstehe ich. Es finde ich auch der sinnvollere Weg, weil du ja, also ja, durch das Floskel antrainieren erzeugst du nur so einen Reflex, ohne dass man reflektiert, wieso man das überhaupt macht. Und wenn man eben direkt implementiert, dass ein kleiner Mensch dann versteht, jemand hat etwas für mich getan und das freut mich, also kann ich doch Danke sagen, dann hast du das ja quasi auf sämtliche Lebenslagen schon ausgeweitet. Ansonsten musst du ja jedes Mal wie so einem Ja-Nein-Programm erklären, okay, das ist die Stelle, an der greift der Reflex, da musst du sagen, bitte danke.
Genau. Und da bin ich auch, dass ich sage, muss nicht. Absolut nicht. Ich überlege gerade, ob wir die Kette vielleicht weiterspinnen können. Also es wurde jetzt gegessen. Es musste nicht alles gegessen werden grundsätzlich, sondern es darf ausgewählt werden, weil man einen bestimmten Geschmack hat und nach Hunger sich auch Sachen aussuchen darf. Dann sollte wertgeschätzt werden, dass für einen gekocht wurde oder sich um einen gesorgt wurde oder gekümmert wurde. Wie geht denn das jetzt weiter? Was wäre denn das Nächste in der Kette der Höflichkeiten, wo wir unsere Kinder schön ordentlich verziehen können?
Im Kontakt mit fremden Personen vielleicht? Also in der direkten, oder meintest du jetzt in der direkten Tagesabfolgekette?
Ja, ich habe überlegt, ob wir die Kette einfach weiterspinnen und damit das Thema sozusagen durchtragen. Also sie haben gegessen, nur das, was sie wollten. Sie haben sich fürs Essen bedankt oder auch nicht. Und jetzt überlege ich gerade, welche Höflichkeit von der älteren Generation oder von anderen oder von uns erwartet werden könnte im nächsten Ablauf. Also was wäre das nächste? Zum Beispiel das einfach Aufstehen vom Tisch.
Na, den Tisch abräumen zum Beispiel. Machen das bei euch die Kinder oder macht ihr das dann auch?
Wir versuchen, auch da sind wir nicht 100% konsistent und konsequent, aber wir erinnern sie schon immer daran, ihren Teller mitzunehmen und zumindest in die Küche zu stellen, aus dem einfachen Grund, dass da auch so ein Miteinander entsteht. Ja, also es geht gar nicht darum, also die drei Teller kann ich auch relativ schnell selber abräumen, sondern dass sie halt verstehen, dass das Essen fertig ist und dass danach wieder eine Arbeit entsteht und dass die Arbeit halt aber auch verteilt werden kann. Und wenn jeder ein Stück was macht, dass es für alle einzeln weniger ist.
Ja.
Von daher erinnern wir sie dran. Selbstständig funktioniert es, interessanter Fakt, bei anderen besser als bei uns. Also wenn sie irgendwo zu Gast sind, wird selbstverständlich abgeräumt. In der Regel. Zu Hause wird selbstverständlich stehen gelassen.
Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen natürlich, dass Kinder, wenn sie irgendwo anders sind, sich von einer besseren Seite zeigen, als wenn sie zu Hause sind. Weil das ist auf jeden Fall das, was mir immer wieder gespiegelt wurde, was bei vielen Kindern der Fall ist, dass sie halt, wenn man irgendwo zu Besuch ist, immer die kleinen Engel sind und wenn man dann zu Hause ist, liegt halt die Couch verkehrt rum und brennt. Plötzlich. Keiner kann sich's erklären.
Ja. Ja. Aber hast du da eine Erwartungshaltung, wo ihr hin wollt?
Also ich finde...
Oder wie wurde es bei dir früher
gemacht? Ich finde den Ansatz sehr gut, weil das wäre sozusagen, die häusliche Ordnung liegt ja im Normalfall lange Zeit in den Händen der Eltern. Und da kommt ja dann erst Stück für Stück sowas wie, bring doch bitte mal den Müll raus oder sowas mit dazu. Also da sind ja Kinder schon ein bisschen größer und das ist ja auch ein Gedanke, den ich habe. Ich glaube, für Kinder ist das so eine totale Selbstverständlichkeit, weil sie ja so aufwachsen. Also es gibt ja in den meisten Haushalten, sage ich jetzt mal, ich will niemandem zu nahe treten, wenn es nicht so ist, so eine gewisse Grundordnung und Reinlichkeit. Und die wird ja seit Kindergedenken sozusagen von den Eltern hergestellt. Also da ist ja sonst keiner, das macht Kinder, können ja am Anfang, gut, doch, wenn sie ganz klein sind, gibt es ja diese tollen Kinderstaubsauger und Kinderwischutensilien. Und es soll wohl ein tolles Alter geben, wo Kinder das total toll finden, mit ihrem kleinen Plastikstaubsauger, mit wild herumspringenden Plastikkügelchen hinter den Eltern beim Staubsaugen herzulaufen und so zu tun, als würden sie das auch machen. Aber irgendwann verwächst sich das ja und dann ist Couch und Handy halt einfach viel cooler als sauber machen. Und ich glaube, da eben so ein Verständnis, dass man froh sein kann, also das erzielst du, glaube ich, ein Stück weit dann auch mit über das Tisch abräumen, weil das ist ja auch Teil der Grundordnung. Wenn man es nicht macht, dann würden sich die Teller ja auf dem Tisch stapeln und dann wäre es irgendwann echt problematisch zu essen, wenn jeder so einen Stapel aus 6, 7 Tellern vor sich hätte. Muss man dann schon eine gewisse Körpergröße haben für. Aber ich glaube, das gewinnt man damit dann schon gleich so ein bisschen mit. Also ich glaube, du schlägst da 2 Fliegen mit einer Klappe. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ab einem gewissen Alter hat dann immer einer, also ich bin mit einer Schwester aufgewachsen und einer von uns hat dann im Normalfall den Tisch gedeckt und der andere hat ihn abgeräumt, aber da waren wir dann auch schon ein bisschen älter. Vorher war das eben auch immer so, dass man wenigstens seinen eigenen Teller wegbringt und ich glaube, das hat einen dann auch so ein Stück weit darauf vorbereitet, weil das ist ja eigentlich wirklich eine Lappalie, wenn man sich's überlegt. Du kannst ja eigentlich alle Teller, die auf dem Tisch sind, meistens stapeln und dann halt gesammelt wegbringen. Das ist ja gar kein Thema. Es macht nicht mehr Arbeit, als seinen eigenen Teller wegbringen. Aber man muss, wie bei allen Sachen im Leben, erstmal eine kleine Routine etabliert haben, die möglichst unaufwendig ist. Und wenn diese kleine Routine dann einmal funktioniert, dann ist es einfacher, an diese Routine Kleinigkeiten dran zu hängen, als gleich irgendwas Großes zu machen. Also das ist ja eigentlich bei allen Dingen im Leben so.
Genau, bin ich bei dir. Und genau da ist auch die Idee, dass wir eben da so Stück für Stück drauf hinarbeiten. Wir machen es, wie gesagt, nicht durchgängig. Wir sind da auch so ein bisschen nachlässig. Es kommt auch immer auf die Situation drauf an, wie gegessen wird. Wir pflegen feste Essenszeiten und versuchen in der Regel auch alle zusammen am Tisch zu sitzen. Aber wir haben für uns entschieden, dadurch, dass wir als Familie so auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, und verbringen können, dankenswerterweise und den Umständen geschuldet oder gedankt, haben wir gesagt, wir brauchen das gemeinsame Mittag- oder Abendessen, bei uns, wir essen relativ spät, nicht zwingend als Familienfixpunkt. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also es findet genug Familienkommunikation und Leben statt, sodass eben das auch mal sein kann, dass, keine Ahnung, wir haben eine halboffene Küche, sage ich mal, mit Essbereich, halboffen, dass dann, wie gesagt, irgendwas in der Küche passiert, die Kinder essen, ich sitze mit am Tisch und esse zum Beispiel nicht mit oder ich bin vielleicht gar nicht mit am Tisch, was die Kinder sehr glücklich macht, weil sie dann eine Geschichte hören dürfen oder sich ihre Kopfhörer aufsetzen können und Geschichte hören können, was eben nicht ist, die Regel gilt, wenn alle am Tisch sitzen, dann wird keine Geschichte gehört. Und von daher kann ich auch nicht sagen, dass wir immer das gleiche Ritual haben, was das Decken des Tisches angeht oder das Abräumen des Tisches. Es ist sympathisch, chaotisch, wenn ich da so ein bisschen selbstverliebt drüber sprechen will, dürfte.
Naja, aber es passt ja. Es muss ja für die Familie passen. Also bei uns gibt es ja dann auch nicht so viel Auswahl mit einer Tochter. Also gibt es nur eine Person, die alles machen kann. Also deswegen haben wir ja ein Kind gekriegt, weil wir brauchen jemanden, der hier sauber macht, aufräumt, den Tisch deckt und kocht. Dafür kriegt man ja Kinder, so wurde es mir gesagt. Noch funktioniert es nicht richtig.
Ja, da müsst ihr halt entsprechend hinwirken.
Ja.
Das geht halt nicht an. Ihr müsst dann da krass...
Mit harter Hand, genau. Ja, aber es...
Aber genau das ist ja das Thema, ne? Was machen wir und warum machen wir das? Warum machen wir das? Also das Thema für den heutigen Podcast. Und was wird aber von der anderen Seite erwartet? Also was ist eventuell gesellschaftliche Normen, die vielleicht auch überdacht werden kann, ne? So wie das Händeschütteln und das Hallo sagen. Vielleicht da auch nochmal eine kleine Randgeschichte. Ich war jetzt auf Dienstreise und Corona hat eine neue soziale Norm entstehen lassen, was die Begrüßung angeht. Also ich werde schräg angeguckt, wenn ich jetzt mittlerweile wieder, was ich mittlerweile wieder okay finde, die Hand ausstrecke, um jemandem die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen. Es ist mittlerweile normal, dass die Faust gereicht wird. Und damit wirke ich unbedacht und unhöflich, wenn ich die Hand ausstrecke. Und es kommt zu dieser sehr peinlichen Situation, Faust, Hand, Hand, Faust, Faust, Hand, Hand, komm,
das,
die machen was
jetzt. Das, was in den 80er Jahren in jedem Ghetto-Film sozusagen gezeigt wurde, wenn der coole Typ aus der Bronx.
Ich glaube, das darf man aber auch so nicht sagen, Ingo, das ist...
Wieso, Ghetto ist ein allgemeiner Begriff, Ghetto ist einfach nur eine Person.
Ja, du schaffst damit Gedankenszenarien und Filme, ach, das ist auch schon die nicht, okay. Sehr einschränkend sind für Minderheiten.
Okay, das tut mir natürlich leid. Nicht! Okay. ja, genau. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin ganz froh, dass es inzwischen auch okay ist, Leute einfach nicht mehr anzufassen. Weil ich bin da auch so, ich muss nicht jedem die Hand geben. Das ist für mich halt, ja, ich weiß nicht, irgendwie auch so eine Frage. Das ist auch so eine, schon so eine kleine Frage des, wie nah lässt man Leute an sich ran? Also der Handschlag ist ja quasi der, du hast ja deinen persönlichen Bereich um dich rum, der im Normalfall halt Armlänge ist, wo es dir nicht so lieb ist, wenn Leute reinlaufen in diesen Bereich. Meistens mag man es ja lieber, dass die Leute halt so auf Armlänge wegbleiben. Und das ist ja dann sozusagen der sozial vertretbare Bereich. Wenn sich beide die Hand geben, dann bist du jeweils auf Armlänge entfernt. Aber ich finde das eben auch einfach teilweise unnötig aufwendig. Also wenn man sich das, um mal politisch korrekte Witze zu machen, so klassisch in die Hallervorden-Witz-Mentalität vorstellt. Du hast dann irgendwie einen Raum, du hast eine Besprechung mit 30 Leuten und dann sind 20 schon drin und dann kommt halt einer dazu, hat sich noch einen Kaffee geholt und dann läuft er einmal im Kreis und schüttelt jedem die Hand. Und dann kommt der Nächste und der läuft dann auch wieder im Kreis und schüttelt jedem die Hand, was das A an Zeit kostet und B, was haben denn all die Leute davon, außer dass es affig ist, weil die Höflichkeit ist ja dann auch so, also so habe ich das gelernt, wenn jemand reinkommt und dem du die Hand schüttelst, dann stehst du für den auf. Das heißt, du hast dann echt diesen Ablauf, dass Leute im Kreis laufen, alle stehen nochmal auf, schütteln sich die Hände und keiner hat irgendwas gewonnen. Also du hast dann 5 Minuten verplempert, die du hättest sinnvoll nutzen können. Und ja.
Ja, aber das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Also es entsteht gerade eine neue Tradition oder ein neues gesellschaftliches Miteinander der Begrüßung. Bei mir war es jetzt kein Meetingraum, in dem ich reingegangen bin und 20 Leuten im Kreis Hallo gesagt habe, ja, und das auf den Tisch klopfen und sagen, ich mach mal so, würde ich aber auch nicht anwenden, sondern man muss dann schon irgendwie jetzt was, also man kann das ja nicht verabreden, also es gibt ja kein Gesetz, das sagt und ab jetzt wird nur noch die Faust gegeben oder es reicht, wenn man winkt, sondern es ist ja ein ja, unausgesprochenes, weiß ich nicht, also da entsteht ja etwas, ohne dass da irgendeine Verabredung stattfindet und irgendwann spielt sich irgendwas neu ein, entweder wir kehren zurück zum Händeschütteln oder es reicht wirklich in den Raum rein zu winken. Oder wir geben pauschal die Faust, oder ist es okay, mit, dann später irgendwann die Faust mit der Hand zu schütteln, weil der eine sagt, ich will die Hand schütteln, der andere sagt, ich gebe dir nur die Faust.
Oder den Ellbogen, der Ellbogen war auch lange Zeit im Spiel.
Oh, furchtbar, oder dieser ganz, mit ganz, ganz am Anfang war es ja auch, ja genau, die Füße so gegeneinander, wo ich dachte, komm, wir hören
es. Ich habe mich da tatsächlich auch gefragt, wieso sagen wir dann nicht einfach nur Hallo? Also tatsächlich, ehe man jetzt sich da... Vor allem ist es ja nicht für jeden so eine Lappalie, kurz auf einem Bein zu stehen. Und bei manchen war das dann echt ein Trauerspiel. Ich mag an der Stelle auch wieder niemandem so nahe treten. Aber das war schon wirklich lustig.
Glaubst du? Ja, bin ich bei dir. Aber ich muss, also ich zum Beispiel muss für mich sagen, in der Runde, in der ich gestern war, und es waren viele Leute, also ich habe einen Vortrag gehalten vor, ach, ich weiß nicht,
3 Leuten.
100 Leuten? Nee, 100 vielleicht, 70 oder 100, irgendwie so, schätze ich mal. Kann auch weniger gewesen sein, aber es war auf jeden Fall ein größeres Auditorium. Und am Anfang, ne, ich bin mit der Kaffeepause sozusagen dann rein, habe mich vorbereitet und kannte den einen oder anderen oder wollte mich bei dem einen oder anderen vorstellen. Und dann einfach nur hinzugehen und so abrupt vor der Person stehen zu bleiben und zu sagen, hallo, ich bin's, der Alex.
Hallo.
Fand ich schwierig. Da finde ich in der Situation den Händeschlag als, ich meine dich, ich will mit dir jetzt im Zwiegespräch oder ich will in eurer Zweiergruppe, wie auch immer, dazukommen und mich vorstellen. Also die Geste des Handausstreckens hat A, erstmal was Befriedendes, so, jetzt war gestern kein Anlass für Krieg, aber also, ne, es ist ein ich öffne mich meinem Gesprächspartner, ich kündige an, dass ich von ihm etwas möchte, und zwar nur über, also nonverbal, und damit ist dann aber auch klar, wie es jetzt weitergeht. Und zwar wartet man dann ein Hallo, ich bin oder Hallo, wie geht's oder irgend, also, ne, dass dieses Gespräch dann startet. Und deswegen bin ich tatsächlich ein Freund vom Händchenschütteln, zumindest in der Situation gestern. So auf Familienfeiern, okay, da wird ja eher in den Arm genommen. Aber in Meetingräumen bin ich bei dir. Da passt der Sketch ganz gut, meine ich. Würde es reichen, reinzugehen und einfach in den Raum Hallo zu sagen.
Ja.
Oder in der Arztpraxis. Wie ist denn das bei dir? Sagst du in Arztpraxis, ja, im Wartezimmer
Hallo? Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich saß irgendwann, als ich wahrscheinlich 16 war oder irgendwann in einer dieser prägenden Zeiten, in einer Arztpraxis im Wartebereich, und da kamen halt alle rein und haben guten Tag gesagt und dann habe ich mir das auch einfach angewöhnt, weil ich dachte, anscheinend macht man das.
Und meinst du, es ist unterschiedlich unangenehm? Also ich finde es immer unangenehm. Ich mache es mittlerweile auch, weil ich größer und es erwartet wird. Also genau da ist dieser soziale Druck, dass es erwartet wird. Aber meinst du, es ist unterschiedlich unangenehm, ob du jetzt beim Hausarzt, beim Hautarzt, beim Augenarzt oder beim Proktologen bist?
Das kommt darauf an, wie eng du Sichtkontakt mit den einzelnen Personen aufbaust. Wenn du natürlich beim Proktologen im Kreis läufst und jedem die Hand schüttelst.
Na? Zwickt's oder juckt's? Und ich krieg die Creme unter dem Fingernagel nicht weg.
Super.
Da entstehen doch gleich Möglichkeiten für Gespräche.
Ah. Wenn ich nichts mehr von mir gebe, ich liege erstickend unter dem Tisch.
Das wunderbar. Ist das Chlor, das wirkt. So witzig ist es nämlich gar nicht.
Das macht ja nichts. Ja, es kann das Chlor sein, bei dir ist es die Übermüdung. Aber auf jeden Fall eine tolle, ja, Vorstellung. Nee, aber also, wie ist das bei dir? Sagst du da auch guten Tag oder nicht?
Ja, sagte ich ja. Mittlerweile fühle ich den sozialen Druck, weil es eben alle machen, dass ich rein, also es kommt auch auf meine Stimmung an, so, also wenn ich einfach keinen Bock habe oder der Raum mega voll ist, dann brummel ich nur so ein Hallo ganz in mich rein, aber ich stehe da nicht in der Mitte. Und Hallo!
Und machst du aber noch einen Knicks, oder wie?
Ich habe geschmollene Mandeln! So eine Vorstellungsrunde mit dem Sprechball, den man sich zuwirft.
Du setzt dich dann hin und sagst, hallo, mein Name ist Alex. Ja. Und ich habe geschwollene Mandeln und dann sagen alle, hallo Alex. Oder wie stellst du das gerade vor?
Aber warum sind sie damit beim Proktologen?
Ach, herrlich.
Aber warum sagt man dann zum Beispiel in der U-Bahn oder im Zug nicht hallo? Das ist nicht die gleiche Situation wie beim Arzt. Warum sagt man beim Arzt hallo?
Naja, im Zug finde ich eher nicht. Abgesehen davon, dass im Zug eh fast alle auf ihr Handy starren oder Kopfhörer auf
haben. Beim Arzt auch.
Ja, aber da haben die meisten keinen Kopfhörer auf, weil sie ja darauf warten, dass sie aufgerufen werden. Ich weiß nicht, das ist anscheinend einfach so alt hergebracht, weil meistens, also ist bei mir wahrscheinlich jetzt auch nochmal anders. Die meisten Leute, die beim Arzt sitzen, kennst du ja im Zweifelsfall auf dem Dorf vielleicht vom Sehen her, vielleicht kommt es daher noch. Also ich war jetzt hier noch nicht so oft beim Arzt, von daher kenne ich niemanden vom Sehen her. Ich war genau einmal zum Impfen dort. Und ja, nicht so einfach, nicht so einfach. Aber da fällt mir...
Und im Fahrstuhl?
Wo wir, also, oh, beim im Fahrstuhl grüße ich auch freundlich. Also das habe ich auch auf Arbeit gelernt. Auf Arbeit grüße ich auch einfach alle, die ich sehe, sagen guten Morgen. Meistens sage ich auch noch um eins guten Morgen, bis mir dann auffällt, oh, wir haben schon nach 12, vielleicht sage ich jetzt dann Mahlzeit. Aber das macht gar nichts.
Wo es sehr verräterisch ist, wenn du dann noch so zerstrubbelte Haare auf einer Seite hast und so ein rotgelegenes Gesicht, weil du die ganze Zeit auf dem Arm gelegen hast.
Das macht ja nichts. Nee.
Ich habe dich unterbrochen, du wolltest
was anderes erzählen. Ja genau, ich wollte eine lustige, unhöfliche Geschichte von mir erzählen, die von meiner Unbedachtheit erzählt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 17, 18, 19, irgendwas in dem Dreh. Und auf jeden Fall habe ich meine Mutter im Krankenhaus besucht und sie lag nicht alleine in ihrem Zimmer, sondern das waren gefühlt total viele Leute. Ich glaube, sie lagen zu acht in einem Zimmer oder sowas. Oder sechs vielleicht, ich weiß es nicht. Waren auf jeden Fall mehrere Frauen, die da zusammen lagen. Und ich war mit einer guten Freundin da, habe natürlich den ersten Fauxpas gemacht und hatte ihr einen Blumentopf mitbringen wollen. Was nicht geht, man darf im Krankenhaus natürlich nur Schnittblumen verteilen. Wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, habe ich an dem Tag gelernt, weil die Blumenerde ja Schädlinge enthalten kann oder irgendwelche Bakterien. Auf jeden Fall waren wir dann halt, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da, haben uns nett unterhalten. Meine Mutter hat uns dies und jenes erzählt gehabt und dann bin ich gegangen und ich dachte mir, man sagt ja dann höflich allen Tschüss. Und ich habe natürlich allen Tschüss gesagt, es hat absolut keiner reagiert. Da habe ich es nochmal ein bisschen lauter gesagt und dann, es hat aber immer noch keiner reagiert und dann dachte ich mir, na, irgendwie müssen die Leute doch mitkriegen, dass du ihnen was Nettes wünschen möchtest. Und dann habe ich im Rausgehen halt, das war Freitagabend ein bisschen lauter, schönes Wochenende gesagt. Und als ich auf dem Gang draußen war, wurde mir dann erklärt, du kannst doch Leuten, die im Krankenhaus liegen, nicht ein schönes Wochenende wünschen. Ist eigentlich naheliegend, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe aber offensichtlich nicht drüber nachgedacht.
Habt euch wohl bis morgen.
So habe ich gelernt, wie man Leuten im Krankenhaus Tschüss sagt, dass man auf jeden Fall nicht einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende wünscht.
Kann ich nachvollziehen. Ah, sehr gut. Ja, jetzt tut mir der Bauch weh vom Lachen.
Das ist doch eine gute Folge. Also auf jeden Fall zwei Leute hatten Spaß dran.
Mindestens. Wir können ja direkt mal einschieben. Hallo Benny.
Ja,
sehr gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Du liegst zwar nicht im Krankenhaus, aber ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende. lass uns doch einen kurzen Ausflug machen, um nochmal kurz Luft zu holen zu den ernsten Dingen des Lebens. Wir hatten eine Gewinnerin bei unserem sagenumwobenen super Gewinnspiel, weil erkannt wurde, was ich mir in den Mund gestopft habe und live on air gekaut habe. Und daraufhin wurde ein Geschenk versendet und ich weiß, dass du weißt, wie es angekommen ist. Also nicht nur physisch, sondern auch emotional. Da wollte ich dich mal interviewen und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle an die Teaserfee aussprechen.
Ja, also auch von mir an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe es auch schon geschrieben gehabt. Das Geschenk ist sehr gut angekommen. Man kann es jetzt ja auflösen. Es ist eine wunderbare Tasse, die in einem universal tollen Design gedruckt wurde. Man könnte es überall drauf drucken. Aber wir haben es auf eine Tasse gedruckt, weil Tassen sehr wichtig sind. Und
viele, viele Tassen im Schrank sind wichtig. Man verschenkt Tassen, so grundsätzlich verschenkt man Tassen. Und sie ist aus Emaille, damit zum Wandern.
Richtig, unkaputtbar, dass man sie auch outdoor benutzen kann und sie der alltägliche Begleiter immer und überall sein kann. Und für den Fall, dass man auf die falsche Seite des Gesetzes gerät, könnte man mit dieser Emaille-Tasse auch wunderbar an Gitterstäben entlang klackern. Und sie würde davon nicht kaputt gehen. Vielleicht würde der Aufdruck ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden, aber der Used-Look ist wieder in Mode, also wäre das auch okay.
Sehr schön. Wie war dann Ihre Reaktion? Gab es eine Reaktion?
Es gab eine Reaktion. Ich habe ein Foto geschickt bekommen, das habe ich dir auch schon gezeigt, wie du gesehen hast. Anscheinend wurde die Tasse als Stiftehalter benutzt, damit sie nicht verschmutzt. Und du wolltest dich darüber noch aufregen, wie ich weiß. Sie hat sich auf jeden Fall über diese Tasse gefreut und eine überschwängliche Textnachricht geschickt, inklusive Emojis, wie es jetzt ja heißt.
Oh, genial. Und was natürlich auch noch kommt, liebe Tisa-Fee, du kannst beim Ingo anklopfen. Wir waren kreativ und haben uns viele Stunden eingesperrt in unsere Ateliers und haben Zeichnungen erstellt. Es gibt noch mehrere Motive, die zur Auswahl standen und wir haben lang und breit diskutiert und Umfragen gemacht. Und das stimmt stellenweise tatsächlich sogar. Lass dir von Ingo doch mal die anderen Motive zeigen und sag uns, ob wir das Richtige ausgewählt haben. Das würde mich an der Stelle interessieren. Und dann schick mir uns dein Feedback gerne über Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage oder über Ingo, ob und was wir da hätten anders
machen können. Oder überall, das würde auf einmal.
Das ist die Herausforderung. Auf jedem Kanal ein Teil der Antwort.
Ja, und wir puzzeln es dann
zusammen. Immer ein Wort. Sehr schön. Also haben wir auch da ein, sagt man Fanin mittlerweile?
Faninnen? Nee, Fan ist doch schon das sächliche, nein, der Fan, es ist ein Maskulin. Also, aber ja, gibt eben. Es ein also weibliches Wort für Fan? Man sagt nicht Fanin, das Wort gibt es nicht.
Ja, gibt es die Gästin?
Gästin? Nein.
Ja, aber es wird ja mittlerweile so angewendet, also von daher wäre das das
Gästin? Pendant. Man sagt Gästin?
Ja.
Okay,
ja, ja,
also
ja.
Man kann einfach jetzt über ein IN hinten ranhängen und dann ist es halt das weibliche Wort dafür.
Genau, genau.
Finde ich gut, das setzt sich durch.
Lustige Anekdote, es gibt die, oh, so eine verschrobene AfD-Politikerin, die vorher bei der CDU war. Name fällt mir gerade nicht ein, ist glaube ich auch völlig egal, weil es einfach eine alte, verwirrte Frau ist. Die hat aber wiederum getwittert, dass die ganzen Gender-Idioten jetzt endlich gewonnen haben und hat sich darüber lustig gemacht, weil sie es nicht verstanden hat, dass auf einer Packung Hähnchen-Innenfilet Hähnchen-Innenfilet oder sowas steht. Und sie dachte, es geht um Hähnchen-Innen.
Ja, Hähnchen-Innen, das finde ich gut. Das sind halt, genau, was auch immer das Hühnchen denkt, was es ist, ist das okay für uns.
Genau,
wir feiern aber das
dafür. Innenfilet, liebe Frau. Ich suche das mal raus und schick dir das, dann kannst du das bei Twitter retweeten, wie man heutzutage
ich gut.
sagt. Oder auch schon nicht mehr. Herrlich, herrlich. Okay, dann haben wir eigentlich alle Punkte. Lass uns zurückkehren zu Höflichkeiten und den Abschluss machen für die letzten, naja, 15, 20 Minuten von dieser Folge. Die mit Lachflash. Das ist der erste Lachflash, den wir hatten.
Und alles nur wegen Übermüdung und Chlor. Aber es macht nichts. Das ist auch mal positiv. Mal gucken, wie das Feedback darauf ist.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich überlegt, und es fällt uns ja die ganze Zeit schon relativ schwer im Zwiegespräch, uns nicht ins Wort zu fallen. Jetzt haben wir immer so eine kleine Latenz und ne, ein bisschen Verzögerung und so. Und ich finde auch, remote ist das alles immer noch schwieriger, weil wenn man sich voreinander sitzt und sieht, okay, der holt jetzt Luft oder da kommt noch eine Gestik oder es kommt noch ein Wort, dann wartet man mit dem Zwischenruf, es sei denn, es geht nicht anders, weil das Thema sonst zu weit voranschreitet oder so. Aber was wir zu Hause feststellen, ist, dass meine Frau und ich insbesondere, weil das am meisten passiert, keinen Satz miteinander wechseln können, ohne dass unsere Kinder völlig ignorant dazwischen quatschen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn alle zuhörenden Eltern mich da mal drin bestätigen oder mir das Gegenteil erzählen, dass ihre Kinder immer artig warten und erst sprechen, wenn es passt. Aber bei uns ist es so, wir können keinen Satz beenden, ohne dass ein Kind entweder aus einem anderen Raum quatschend rauskommt und einfach ins Gespräch dazwischen geht oder während wir reden, es neben uns sitzt und dann einfach was dazwischen sagt, ob nun inhaltlich passend oder nicht, ist auf jeden Fall sehr unhöflich, aber wir üben den Umgang in Gesprächen, dass die Kinder halt verstehen, dass es nicht geht. Es geht nicht immer ruhig vonstatten, das müssen wir auch dazu sagen. Und wenn dann die Stimme erhoben wird und gesagt wird, kriegst du eigentlich mit, dass wir miteinander reden, dann ist die lustigste Reaktion der Kinder, dass sie uns mit großen Augen angucken, 21, 22 und dann mitten im Satz weitermachen, da wo sie auch gehört haben, ohne sich dafür zu interessieren, dass sie gerade gestört haben, weil sie ihre Frage stellen möchten. Jetzt habe ich dir keine Frage gestellt, sondern nur etwas erzählt, aber würde mich interessieren, was du darüber denkst, ob du das erlebt hast und wie du planst damit
umzugehen. Also die Sicht, die ich darauf habe, ist erstmal die aktuell, dass ich das von einigen Kindern mitkriege, dass das so läuft, also dass die Kinder dann auch einfach am Tisch stehen und lustige Geschichte von, ich sag jetzt nicht wem, aber ich vermute, die Person hört den Podcast nicht, macht aber gar nichts, dass das Kind einfach anfängt, wenn es nicht beachtet wird, neben dir zu stehen und zu singen, also wenn du einfach dein Gespräch weiterführst, weil du noch deinen Satz beenden möchtest und das Kind das Gefühl hat, du beachtest es nicht, fängt es an zu singen und wird dabei immer lauter, bis du es beachten musst, was eine funktionale Strategie ist, also früher oder später reagierst du drauf, aber ich kenne es von klein auf so, wenn man einfach an den Tisch gerannt ist und dazwischen geredet hat oder auch so dazwischen geredet hat, dass ich freundlich darauf hingewiesen wurde, dass man warten muss, bis die anderen fertig gesprochen haben und dann ist man dran. Also man muss erst warten, im Zweifelsfall stellt ja jemand anders gerade eine Frage und dann muss man die Antwort noch abwarten und dann kann man seine Frage stellen. So habe ich das gelernt, so wurde es mir beigebracht und das ist auch das, was wir unserer Tochter so beibringen wollen. Also, dass es ja total gut ist und sie soll sich am Gespräch beteiligen, aber man muss eben dann auch mal kurz abwarten. Man muss dann natürlich auch feststellen, wenn man Leute hat, die ohne Punkt und Komma reden, dann muss das Kind ja auch irgendwie für sich erstmal lernen, wie man dann irgendwie zu Wort kommt. Aber das ist...
Aber ja. Wie habt ihr es beigebracht bekommen? Ich hab nämlich eine schöne Strategie gesehen und gelesen, weiß ich gar nicht, dass man das Kind, das dazwischen spricht, nicht anspricht und auf das Dazwischensprechen reagiert, sondern im Gespräch bleibt mit der Person, mit der man gerade im Gespräch ist und einfach die Hand des Kindes nimmt, das dazwischen spricht und die,
fest
die Hand streichelt mit der anderen Hand. Oder genau, weil wenn man A schreit, kann man nicht reden. Das ist richtig. Nee, und das funktioniert wohl, aber ich krieg's für mich nicht eingebaut. Also ich komme nicht automatisch darauf, die Hand des Kindes zu nehmen, was dazwischen quatscht, um auszuprobieren, ob es funktioniert. Aber den Tipp nehme ich für mich nochmal mit und würde ich auch hier gerne in die Community spreaden. Wenn ihr Kinder habt, die dazwischen quatschen, blackt sie nicht an, so wie wir es falscherweise machen, sondern nehmt die Hand des Kindes, streichelt die Hand des Kindes und wartet, beendet euren Satz mit dem anderen. Und wenn das Kind dran ist, dreht euch zum Kind und lasst die Hand los und dann signalisiert ihm, dass es redet.
Bitte aber nur mit dem eigenen Vielleicht. Kind, ansonsten könntet ihr ernsthafte polizeiliche Probleme kriegen.
Auch das ist ein wertvoller Hinweis. Vielen Dank, Ingo. Man merkt, du bist erfahrener Vater.
Ja, ich komme aus, man kann es sagen, ich bin in Neukölln groß geworden und aufgewachsen. Und wenn ihr in der U-Bahn in Kreuzberg irgendwo unterwegs seid und irgendwo ein Kind redet, dann geht nicht hin, nehmt nicht die Hand und streichelt diese Hand auch nicht. Das führt zu Problemen mit der Polizei, wenn ihr Glück habt, noch zu ganz anderen, wenn ihr Pech habt.
Oh, da bin ich aber gerne unhöflich zum Beispiel, weil uns es regelmäßig passiert, wenn wir irgendwo sind, auf Spielplätzen oder an öffentlichen Orten, also wir, meine Kinder und ich, oder meine Frau, meine Kinder und ich, und dass wir miteinander reden, spielen, irgendwie interagieren und dann mischen sich andere Kinder bei uns mit ein, so, was okay ist bis zu einem gewissen Punkt, manchmal auch sehr distanzlos, was aber auch egal ist, weil es nicht mein Problem ist. Aber ich fühle mich dann immer nicht verantwortlich für die Kinder und ich habe auch überhaupt gar keine Lust auf die Interaktion mit den anderen Kindern, wenn sie halt meine Aufmerksamkeit suchen. Wenn sie mit meinen Kindern spielen, sollen sie das gerne machen, dann ist mir das egal. Aber wir hatten letztens eine Situation, da habe ich mit meinem Sohn Tischtennis gespielt. Dann ist der auf dem Spielplatz und kam mit einem Kind, das er da kennengelernt hatte, wieder zurück und spielte dann mit dem Tischtennis. Und dann wollte der Junge aber die ganze Zeit nur mit mir Tischtennis spielen und mit mir reden und versuchte meinen Sohn so ein bisschen aus dieser Dreier-Konstellation rauszudrücken, wovon ich dann total genervt war, weil ich eben nicht verstanden habe, dass dieses Kind da so unbeaufsichtigt und elternlos rumhing. Und das ist so mein Problem, dass fremde Kinder mir so herzlich egal sind.
Das ist ja aber eine verrückte...
Darf ich gar nicht sagen.
Doch, das kann man so sagen. Also ich kann an der Stelle, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, zitieren. Kinder sind wie Fürze, ich bin stolz auf die eigenen, aber die von Fremden widern mich an. Ich finde, das umreißt das ganz gut.
Aha, okay. Habe ich so auch noch nicht gehört. Lass ich mal wirken.
Ja, das kann man in allen Arten wirken lassen. Nein, aber das, also das klingt für mich schon extrem abgefahren an der Stelle, muss ich sagen. Also für den laienhaften Hobbypsychologen klingt es in erster Linie spontan so, dass das vielleicht ein alleinerzogenes Kind ist und irgendwie eigentlich Kontakt zu einer Vaterfigur sucht. Ansonsten hätte ich absolut keine Idee, wie so ein Kind das so machen sollte, weil eigentlich ist es doch für Kinder eher cool, mit Gleichaltrigen zu spielen, hätte ich jetzt gesagt, ohne halt, also für mein Kind, das kann ich an der Stelle auch erzählen, wir hatten, letzte Woche war es, glaube ich, so einen kleinen Testballon gestartet, meine Tochter ist ja jetzt 4 Monate alt und hat noch nicht wirklich Kontakt zu anderen Kindern und ich habe von den Dinos, das Baby Sinclair, wer es noch kennt, in Lebensgröße, also eine kleine Stofftierpuppe von einem Dinosaurierbaby, in einer Windel. Und dieses Baby Sinclair hat es meiner Tochter sehr angetan. Das Problem ist nur, sie erzählt dem Baby dann immer was und das antwortet logischerweise nicht. Und das ist ein bisschen herzzerreißend, weil sie sehr liebevoll mit dieser Stofftierpuppe redet zum Teil. Und deswegen dachten wir uns, naja, vielleicht mal gucken, was passiert, wenn wir einfach ein anderes Baby da haben. Und eine Freundin, meine Frau, hat selbst eine Tochter, die ist einen knappen Monat älter. Und da hatten wir dann gesagt, ne, dann legen wir die doch einfach mal nebeneinander und gucken, was die machen. Und das war auch sehr lustig. Also da ist ja deswegen für mich eher der Gedanke, dass Kinder ja sich eher jemanden suchen im gleichen Entwicklungsstadium, weil man ja, also beim Tischtennis ist noch eine Sache, Tischtennis kannst du auch spielen, wenn du älter bist. Aber bestimmte Spiele, die Kinder spielen wollen, funktionieren ja nicht mit Leuten, die eben daran nicht so dieses Interesse haben, also was weiß ich, was Kinder für spannende Spiele inzwischen sich ausgedacht haben, aber ich erinnere mich daran zurück, dass wir auf ein Klettergerüst rumgeklettert sind und dann irgendwelche Raumschiff-Sachen nachgespielt haben, die aber für Erwachsene dann irgendwie nicht mehr so passend sind, zumal Erwachsene nicht zwangsläufig noch aufs Klettergerüst passen. Und deswegen finde ich das irgendwie irritierend. Wobei, also wie gesagt, Tischtennis ist jetzt ein blödes Beispiel, weil auch Erwachsene natürlich Tischtennis spielen. Aber ja, für mich unverständlich. Muss ich dann auch sehen, also bin ich gespannt, ob das auf mich dann auch so zukommt, wenn wir dann auf Spielplätzen unterwegs sind.
Ja, also das sich an andere ranzwicken ist das eine. Da bin ich bei dir, da habe ich auch immer so eher den Eindruck, dass die Kinder ja, künstlich Nähe suchen oder Elternfiguren oder weiß ich nicht. Das ist ein Eindruck von mir, mag falsch sein. Aber zu der anderen Sache oder zur anderen Seite scheint es auch ein Charakterthema zu sein. Wir haben nur 3 Kinder mit stark unterschiedlichen Charakteren. Und eins unserer Kinder hat durchaus, wenn es sich wohl und sicher fühlt, weil es mit seinen Geschwistern irgendwo rumhängt, die Tendenz, andere voll zu quatschen. Und zwar auch Erwachsene. Bei Kindern finde ich das gar nicht schlimm, so, und auch nicht bei größeren Kindern, aber ich finde es auch nicht schlimm gegenüber Erwachsenen, aber das ist auch wieder so ein Punkt, den ich eher unhöflich finde, beziehungsweise wo ich meiner Tochter dann versuche auch zu erklären, dass das nicht geht, dass sie einfach so ungefragt andere Leute voll blabbelt. Ich glaube nicht, dass es da um Aufmerksamkeit geht, sondern das ist dann, wenn sie so irgendwas erzählt, dann ist sie stolz darauf, dass sie einen Bruder hat und erzählt, mit wem sie was gerade macht und so. Ich verstehe die Idee aber nicht, warum sie da andere Leute voll quatscht und ungefragt auf die zugeht. Jetzt habe ich das vielleicht auch falsch mitbekommen und das Elternteil, was dabei stand, hat dann mit seinem Kind gespielt und vielleicht dann das Kind mit meinen Kindern geredet und dadurch ist dann eben eine Kommunikation über alle hinweg entstanden, sodass sich meine Tochter ja aufgefordert fühlte, das Gespräch zu suchen. Aber so oder so finde ich es eher, bedenklich ist das falsche Wort, aber ich habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, dass sie da vielleicht noch mal ein bisschen zurückhaltender sein darf, ehe sie ungefragt oder eben ja ohne triftigen Grund anderen Leuten irgendwas erzählt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
So, dass man sich entsprechend nicht aufdrängen sollte an der Stelle. Aber ja, wie du ja, schon sagst, genau. Für Kinder ist es ja dann auch so ein Interpretationsspielraum. Also als Erwachsener lernt man ja dann irgendwann, dass diese typische Floskel im Büro, wie geht's dir, wie war das Wochenende oder sowas, wollen die meisten Leuten gar nichts hören, außer war gut, zu kurz oder ja, irgendwie zu wenig geschlafen wie jeden Tag oder keine Ahnung, irgendwie sowas. und es eigentlich nicht wirklich darum geht und dass man, wenn man dann anfängt zu erzählen, was man samstags ab 10 gemacht hat und dann war man bei der Omi und dann war man noch schön picknicken, ja, und um 13 Uhr haben wir dann dies und jenes gemacht, wenn man damit anfängt und erst mal 10 Minuten vom Meeting füllt, sind die meisten irritiert. Also da, das muss aber an den Kind, also was, welche Erzählung an welcher Stelle angebracht ist sozusagen. Ich glaube, das ist dann erst noch aufzuschlüsseln, das muss man dann lernen.
Mhm. Genau, deswegen habe ich da das Gespräch mit der Tochter gesucht, mit ihr darüber gesprochen und werde es im Auge behalten, was sich da entwickelt. Nette Folge.
Ich habe noch einen Höflichkeitspunkt, den ich unterbringen muss, der mir wirklich wichtig ist. Ja, gerne.
Ich wollte das Ende noch nicht einleiten. Ich wollte nur, dass zum Ende hinkommen, okay, dass wir sagen, jetzt müssen wir die letzten Überziehungsminuten
schauen. Genau, also mein Punkt, der mir sehr wichtig ist, den ich von meinem Vater gelernt habe, ist, dass du Respekt haben musst, zwingen musst, an der Stelle wirklich mehr oder weniger, für Menschen, die irgendwelche Dinge tun, auf die andere zum Teil herabblicken. Also ich meine jetzt zum Beispiel Hausmeister oder Müllmänner oder irgendwas in dieser Art oder auch Leute, die dir nachts um 1 noch einen Burger machen oder irgendwas, was ja von vielen Menschen wirklich als niederer Job angesehen wird. Aber das ist auch ein Job, den du respektieren musst, weil du kannst zum Beispiel, also du kannst keine Dienstleistung annehmen, während du auf die Leute herabblickst, die dir diese Dienstleistung zur Verfügung stellen. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die hochnäsig darauf herabschauen, dass ihnen zu irgendeiner gegebenen Stunde irgendwas serviert wird oder dass man noch auch nachts um 3 in den Späti gehen kann und irgendwas kaufen kann, wenn man auf diese Leute herabblickt und diese Leute dann einfach sagen, okay, dann machen wir das einfach nicht mehr, würden sich, glaube ich, ganz viele Leute, die viele Dinge als selbstverständlich ansehen, ja, auch blöd umgucken. Und das sind diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch der netten Bäckerei-FachverkäuferInnen, über die wir letzte Woche auf dieses Thema gekommen sind, einen guten Morgen zu wünschen oder noch einen schönen Tag oder auch wenn man an der Kasse bezahlt hat. Einfach normal freundlich sein, einfach höflich sein, das kostet einen nichts, aber das bringt einen echt viel weiter, weil es alle Leute irgendwie fröhlicher macht. Und ich glaube, da sind wir auch wieder beim freundlicher sein im Straßenverkehr, dass dann alle irgendwie besser durch den Tag kommen und alle so ein Stück weit glücklicher sein können. Und das,
bin ich bei dir? Ich
würd's, ist mir wichtig, das meiner Tochter so mitzugeben. Diese Höflichkeit.
Ich würde sogar noch ergänzen, dass man einfach allen und immer gegenüber höflich sein muss. Aber ich verstehe den Ansatz, dass die Ungesehenen oder dass sie keine Attitüde entwickeln,
genau, ne?
Keine Hochnäsigkeit, keine Abgehobenheit. Das ist, glaube ich, das, worauf du hier
genau willst. Also das ist ja für viele gegeben, sind, dass man zum Beispiel jetzt als Vergleich, wenn ich bei mir im Büro rumlaufe, ein sehr großes Büro, wo auch einige viele Menschen im Anzug unterwegs sind, die sich natürlich untereinander alle grüßen, aber es gibt mehr als genug Leute, die nicht dem Reinigungspersonal, wenn es dann reinkommt, irgendwann so ab 17, 18 Uhr, den kann man auch guten Tag sagen, da bricht man sich absolut nichts ab. Und ich finde auch, also das kostet doch keinen was und das macht mich doch nicht zu einem weniger tollen Menschen in meinem Anzug, den ich persönlich auf Arbeit nicht trage, weil ich das nicht muss. Und das finde ich halt, machen zu wenige Menschen. Und ich finde das gut, dass sich das aber wieder so ein bisschen etabliert, dass das als normaler gilt zu machen, weil es halt, ich finde es einfach höflich und freundlich und das kostet mich nichts.
Ach, schön. Eine ganze Folge mit Höflichkeiten, eine ganze Folge mit Nettigkeiten und einem Lachflash. Ja. Würde ich gerne genau so jetzt hier einfach stehen lassen und dann doch tatsächlich das Ende der Folge einläuten. Ja. Ich würde dann auch die Kleinigkeiten der Höflichkeit wegfallen lassen, weil wir die ganze Folge Kleinigkeiten der Höflichkeiten besprochen haben. Das Für und Wider und das Wie und Warum. Ich mache nochmal Werbung dafür. Schreibt uns bitte gerne euer Feedback. Lasst uns wissen, was ihr dazu denkt und was ihr meint, auch wenn ihr die Folge deutlich später hört als am 23.10., wo sie veröffentlicht sein wird oder wurde. Auch das Feedback an die Teaserfee, ne, über das Geschenk bzw. die anderen Bilder. Da wird sie zu dir dann kommen und sich die Bilder zeigen lassen. Würde mich auch sehr interessieren, ob es da eventuell noch Ideen gibt für weiteren Merch, den wir dann verticken können. Jetzt haben wir sie angefixt. Ja? Das erste Tütchen Koks gab es umsonst. Und die zweiten werden dann teuer verkauft. von meiner Seite aus wünsche ich mir viel Erfolg und Glück mit den nächsten Tagen mit den Kindern ganz alleine. Ich werde es kaum schaffen. Es wird nur Tiefkühlpizza geben. Getragene Wäsche wird gesammelt, knallhart, bis hier wieder Menschen im Haus sind, die wissen, wie die Waschmaschine bedient wird. Und nächste Woche werde ich euch mein Leid klagen. Ich freue mich drauf. Nächste Woche Halloween. Wir lassen uns was einfallen, in welcher Form auch immer. Und ich verbleibe mit den besten Grüßen und Wünschen und sage Adios, Amigos.
Ja, Benny haben wir gegrüßt. Damit ist das abgegessen. Schreibt uns wirklich gerne euer Feedback dazu, wie ihr das Ganze seht. Ob wir vielleicht mal wieder... Ich hatte vorhin einen dummen Witz noch im Petto. Den teaser ich mir auch für vielleicht nächste Woche. Obwohl übernächste Woche, vielleicht eher nächste Woche wird es gruselig. Und vielleicht machen wir wieder mal ein paar schlechte Witze gut erzählt oder andersrum. Oder schlechte Witze schlecht erzählt, wir werden es sehen. Dad-Witze ist auch ein Thema, dem wir uns noch widmen müssen. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude bei dieser Folge wie wir bei der Aufnahme. Und bleibt gesund, bleibt freundlich und wir hören uns nächste Woche. Tschüssili!